Herzlich willkommen zum Podcast Fehler 1. Ich bin Eckart Jan und freue mich, dass Sie auch bei der 19. Folge wieder zuhören. Es geht um alltägliche Fehler, warum wir immer wieder Fehler machen und welche kleinen Auslöser manchmal in einem finanziellen Desaster enden können. In dieser Folge geht es um eine der größten Pleitefälle in Deutschland. Es geht um die Pleite des Bauunternehmers Jürgen Schneider im Jahr 1994. Schneider war ein deutscher Bauunternehmer, der in den 80er Jahren zu einem Symbol für gescheiterte Immobilienprojekte und massive finanzielle Verluste wurde. Er sanierte historische Gebäude in zentralen Lagen deutscher Städte, anfangs in Frankfurt am Main, dann München, Berlin und nach der Wende schwerpunktmäßig in Leipzig. Anschließend verkaufte er die Immobilien weiter. Die Sanierungen waren aufwendig und luxuriös. Die Projekte wurden immer größer und dadurch teurer. Manche Objekte konnte er nicht mehr zu hohen Preisen weiterverkaufen. Stattdessen vermietete er die Immobilien, um seine Kosten zumindest teilweise wieder einfahren zu können. Es wurde aber immer schwieriger, Geld für seine ambitionierten Vorhaben zu bekommen. Er fing an, die Werte seiner Immobilien nach oben zu korrigieren. Die Immobilienfläche erhöhte er in einem Fall dreist von tatsächlich 9.000 auf fiktive 22.000 Quadratmeter. Oder er dichtete einem Gebäude einfach mal ein zusätzliches Stockwerk an. Anfang 1994 kamen erste Gerüchte auf, dass vielleicht doch nicht alles mit rechten Dingen zuging. Die Banken begannen, die Angaben von Jürgen Schneider kritisch zu hinterfragen. Innerhalb kürzester Zeit brach das Immobilienunternehmen zusammen. Übrig blieb ein Schuldenberg von 6,7 Milliarden D-Mark. In einer Nacht- und Nebelaktion verschwand Jürgen Schneider mit seiner Frau und tauchte unter. Gefasst wurden sie ein Jahr später, braun gebrannt in Miami. Sie wurden dann nach Deutschland überführt, wo ihnen der Prozess gemacht wurde. Schneider wurde zu knapp 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Pleite war ein Fiasko für die deutsche Immobilienwirtschaft. Tausende Handwerksbetriebe und über 50 Banken, die ihm vertraut und leichtgläubig Geld geliehen hatten, waren von der Pleite betroffen. Mit umgerechnet 4,4 Milliarden Euro Bankschulden zu heutigen Werten galt und gilt es als größte Immobilienpleite Deutschlands. Doch was war passiert? Was hatte zu dieser gravierenden Firmenpleite geführt? Schauen wir uns wieder gemeinsam die Fehlerkette an. Jürgen Schneider wurde im Jahr 1932 in Frankfurt am Main geboren. Sein Vater war bereits erfolgreicher Bauunternehmer. Der strenge bis despotische Vater verlangte vom Sohn, Bauingenieur zu werden. Dabei wäre er viel lieber Architekt geworden. Nach dem Studium stieg er ins elterliche Unternehmen ein. Irgendwann eskalierte der Streit zwischen Vater und Sohn. Jürgen Schneider verließ das Unternehmen und wurde daraufhin vom Vater enterbt. Als sich Jürgen Schneider mit einem eigenen Bauunternehmen selbstständig machen wollte, versuchte der Vater sogar, die Banken davon abzuhalten, seinem Sohn irgendwelche Kredite oder Darlehen zu gewähren. Dass es eine schwierige Vater-Sohn-Beziehung war, wäre weit untertrieben. Trotzdem machte er sich mit seinem eigenen Bauunternehmen schnell einen Namen in der Branche. Die Immobilienbranche in Deutschland erlebte in den 80er Jahren einen noch nie dagewesenen Boom und Schneider war einer derjenigen, der davon profitierte. Er begann, Großprojekte zu realisieren, im Wesentlichen im Bereich Büro- und Gewerbeimmobilien. Sein erstes Großprojekt war der Fürstenhof in Frankfurt. Es ist ein neobarockes Gebäude im Bankenviertel von Frankfurt. Ursprünglich wurde es als Hotel gebaut, aber im Laufe der Jahrzehnte immer wieder umfunktioniert. Schneider kaufte das heruntergekommene Gebäude 1986 für 40 Millionen D-Mark. Er investierte weitere 200 Millionen für eine Kernsanierung. Der Fürstenhof erstrahlte wieder in seiner alten, vornehmen Pracht. Das Gebäude verkaufte er mit einem satten Gewinn für sagenhafte 450 Millionen Mark an eine japanische Immobilienfirma. Das war die Eintrittskarte für noch größere Geschäfte. Aufbauend auf diesem Erfolg kaufte und sanierte er weitere Immobilien in deutschen Großstädten. Schneider stand für luxuriöse Sanierungen von alten historischen Gebäuden in zentralen Lagen. Wo er hinkam, gingen die Türen auf. Er wurde hofiert. Nicht nur von den Städten, die glücklich darüber waren, dass historische Gebäude erhalten wurden, sondern auch von den Banken. Bei diesen Summen witterten sie das große Geld. Kaufen, sanieren, weiterverkaufen oder, wenn das nicht ging, teuer vermieten. Mit jedem Projekt wurden die Summen größer, die Schneider jonglieren musste. Das ging eine ganze Zeit lang sehr, sehr gut. Er war so erfolgreich, dass zwischenzeitlich darüber nachgedacht wurde, ihm sogar das Bundesverdienstkreuz zu verleihen. Wer so erfolgreich ist, darf das natürlich auch zeigen. Als Firmenadresse wählt er eine, aus seiner Sicht, angemessene Immobilie aus. Die Villa André in Königstein im Taunus. Gebaut wurde diese Prachtvilla 1891 für einen Frankfurter Bankier mitten in einem riesigen Park. Das Gebäude verfügt über 29 Zimmer und hat eine Wohnfläche von 1520 Quadratmetern. Eigentlich sollte man nicht von einer Villa, sondern eher von einem Schloss sprechen. Und hier residierte Jürgen Schneider, sowohl privat als auch mit seinem Firmensitz. Die 80er Jahre liefen für die deutsche Immobilienwirtschaft schon sehr gut und für Jürgen Schneider natürlich noch besser. Dann fiel die Mauer. Deutschland wurde wiedervereinigt. Die Immobilienwirtschaft startete mit einem noch nie dagewesenen Auftragsboom in die 90er Jahre. Unterstützt wurde dies außerdem mit der steuerlichen Sonderabschreibung Ost. Anleger konnten nämlich 50% der Investitionen für Immobilien in den neuen Bundesländern sofort abschreiben. Plötzlich wollten alle Wohnungen und Gewerbeflächen in Ost-Berlin, Dresden und Leipzig kaufen. Das führte zu explodierenden Kosten. Und mittendrin war Jürgen Schneider. Schließlich war das ja sein Geschäftsmodell. Alte Immobilien aufkaufen, sanieren und mit Gewinn weiterverkaufen oder vermieten. Leipzig hatte es ihm besonders angetan. Er kaufte so ziemlich alles, was er kriegen konnte. Insgesamt besaß er rund 70 Immobilien alleine in Leipzig. Alle in zentraler Lage und alle renovierungsbedürftig. Und das kostete Geld. Sehr viel Geld. Er musste also zusehen, dass seine Projekte zügig umgesetzt wurden, damit anschließend schnell wieder Geld in die Kasse kam. Die Banken wurden zurückhaltender, also fing er an, die Bewertung seiner Immobilien nachzubessern. Das heißt zu lügen, zu tricksen, zu fälschen. Anfangs noch vorsichtig, aber dann immer rasanter und schamloser. Nur so war er in der Lage, den Banken weiter Geld aus dem Rücken zu leiern und neue Darlehen zu erhalten. Schneider war aber nicht der Einzige, der Geld brauchte. Überall im Osten wurde investiert und dafür brauchte man Geld. Das führte dann unweigerlich zu steigenden Zinsen. Die Kreditzinsen für Immobilien stiegen auf sagenhafte 11%. Heute völlig unvorstellbar. Gleichzeitig wurde viel zu viel gebaut. Das führte zu massiven Leerständen und fallenden Mieten. Für Jürgen Schneider waren die Auswirkungen eine Katastrophe. Das Geld kam nicht schnell genug rein, dafür stiegen die Zinsen und waren fast unbezahlbar. Schneider konnte sein Unternehmen nur noch mit immer neuen Krediten über Wasser halten. Weder Verkäufe noch Mieteinnahmen deckten die Kosten. Nach außen gab er sich immer noch weltmännisch, aber insgeheim wusste er bereits, dass er sich verzockt hatte. Anfang 1994 erschien ein Zeitungsartikel, in dem erstmals über Schneiders finanzielle Probleme geschrieben wurde. Im April wurde der größte Finanzgeber, die Deutsche Bank, hellhörig und bohrte nach. Offensichtlich wusste Schneider, dass es das Ende war. Klammheimlich überwies er noch schnell 245 Millionen Mark auf sein Schweizer Nummernkonto. Ostern 1994 tauchte er dann unter. Er war auf der Flucht. Selbst seine engsten Mitarbeiter wurden überrascht. Auf seinem Schreibtisch hinterließ er eine Nachricht mit den Worten: Er sei über Ostern erkrankt und müsse sich auf Anraten seiner Ärzte sofort aus dem aktiven Geschäft zurückziehen. Seine Bankschulden betrugen zu diesem Zeitpunkt 5,5 Milliarden D-Mark und weitere 1,2 Milliarden schuldete er Handwerksbetrieben und anderen Unternehmen. Es war die größte Immobilienpleite in Deutschland. Interpol wurde eingeschaltet. Schneider und seine Frau wurden international zur Fahndung ausgeschrieben. Sie blieben verschwunden. Das Bundeskriminalamt folgte mehr als 100 Spuren weltweit. Mal hieß es, Schneider sei im Iran untergetaucht oder in Paraguay, mal auf Teneriffa. Dann wieder lebte er angeblich in Genf oder Südafrika. Es stellte sich heraus, dass Schneider tatsächlich mit seinem eigenen, echten Pass von Genf aus nach Washington geflogen war, dann aber tauchte er mit gefälschten Papieren in den USA unter. Ein Jahr später kam ihm die Zielfahnder auf die Spur. Sie verfolgten den Weg eines Geldbotens, der Schneider Bargeld in die USA bringen sollte. Sie folgten dem Boten von Genf aus nach Miami. Als der Geldbote dann Jürgen Schneider das Geld in einer Bank übergeben wollte, war es soweit. Zusammen mit dem FBI nahm sie Schneider in einer Bank kurz vor der Geldübergabe fest. Seine Flucht war zu Ende. Bis zur Festnahme hatte Jürgen Schneider und seine Frau sehr komfortabel in einem Luxus-Apartment in Florida gewohnt, mit direktem Blick auf Strand und Meer. Überstellt nach Deutschland wurde ihm in Frankfurt später der Prozess gemacht. Was also war der Fehler 1? Dazu müssen wir uns anschauen, wie Schneider begonnen hatte. Sein erstes Großprojekt war der Fürstenhof in Frankfurt. Für 40 Millionen gekauft und für 450 Millionen weiterverkauft. Eine wirklich sagenhafte Rendite. Aber kann es sein, dass Investoren bereit sind, so viel Geld für eine Immobilie auszugeben? Wie konnte das passieren? Der Wert der Gewerbeimmobilie in Frankfurt hätte eigentlich deutlich niedriger liegen müssen. Tatsächlich wäre der Fürstenhof rückblickend betrachtet höchstens 70 bis 80 Millionen Mark wert gewesen. Aber niemals den fünffachen Preis. Auch bis heute wurde das Gebäude nie wieder, auch nicht annähernd, für einen so hohen Preis verkauft. Wie kann es also sein, dass jemand 500% mehr bezahlt, als sachlich angemessen gewesen wäre? Und da ist es wieder interessant, wer den Fürstenhof gekauft hatte. Es war eine japanische Immobilienfirma. Warum also zahlten japanische Investoren utopische Preise für Immobilien in Deutschland? Schauen wir uns dazu die Lage der Anleger in Japan in dieser Zeit einfach mal an. Bis 1986 explodierten die Immobilienpreise in Japan um, Sie werden es echt nicht glauben, um atemberaubende 5000%. Die japanische Währung wertete auf und Anleger wollten davon profitieren. Sie setzten auf steigende Renditen. Immobilien wurden aufgekauft, dann beliehen, um weiter Immobilien oder Aktien zu kaufen. Der gesamte japanische Immobilienmarkt hatte 1990 insgesamt einen Wert, der viermal höher lag als sämtliche Immobilien in den USA. Und das, obwohl Japan wesentlich weniger Landfläche hat. Tokio war der mit weitem Abstand teuerste Immobilienmarkt auf der gesamten Welt. Alleine das Grundstück des japanischen Kaiserpalastes hatte einen theoretischen Wert, der höher war als sämtliche Immobilien Kaliforniens. Es kann mir keiner erzählen, dass da noch rationale Entscheidungen getroffen wurden. Es erinnert eher an die extreme Übertreibung der South Sea Bubble aus Folge 11. In dieser Zeit suchte die japanische Immobilienfirma Kowa Real Estate Investment Anlagemöglichkeiten in scheinbar günstigeren Ländern. Dabei stießen sie zufällig auf Jürgen Schneider, der ihnen das Fürstenhofgebäude in Frankfurt verkaufte. Glücklich wurden sie damit allerdings nie. Der Verkauf des Fürstenhofgebäudes war übrigens der einzige gewinnbringende Verkauf für Schneider. Es war die Eintrittskarte für noch größere Projekte. Der Erfolg war ihm offensichtlich zu Kopf gestiegen und das war aus meiner Sicht der Fehler 1. Jürgen Schneider glaubte danach, dass er auf die Art und Weise mit jeder Immobilie viel Geld verdienen könnte. Immer mehr, größer, teurer. Sein Geschäftsmodell war eine Art Schneeballsystem. Immer wieder musste er sich viele Millionen leihen, um Zinsen und Tilgung für die anderen Darlehen aufzubringen. Seine Projekte brachten aber nicht den gewünschten Ertrag. Später sagte der Konkursverwalter, dass Schneider die Immobilien zu teuer eingekauft und zu teuer saniert hatte. Die steigenden Zinsen und fallenden Mieten taten das Übrige. Jedes Schneeballsystem bricht irgendwann in sich zusammen. Bei Jürgen Schneider war es im April 1994 der Fall. Im Dezember 1997 verurteilte das Frankfurter Landgericht Jürgen Schneider zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 9 Monaten wegen Betrug, Kreditbetrug und Urkundenfälschung. Das Gericht sah aber auch die Banken zum Teil mit in der Verantwortung. Sie waren zu nachlässig bei der Überprüfung und Kontrolle der Immobilienbewertung. Viel früher hätten sie den Betrug aufdecken können, wenn sie denn richtig kontrolliert hätten. Die Zeilgalerie in Frankfurt, dessen Mietfläche er von 9.000 auf 22.000 Quadratmeter erhöht hatte, lag fußläufig im Frankfurter Bankenviertel. Auf dem Bauschild war auch die korrekte Flächengröße angegeben. Leider hatte sich keiner der zuständigen Bankmitarbeiter die Mühe gemacht und mal in der Mittagspause auf das Schild geschaut. Die Banken haben sich dabei wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Der wichtigste Gläubiger, die Deutsche Bank, hatte nach der Pleite zu einer Pressekonferenz geladen. Man wollte guten Willen zeigen und etwas für das angekratzte Image tun. Dazu sollten die offenen Rechnungen der Handwerksbetriebe in Höhe von 50 Millionen D-Mark übernommen werden. Der damalige Vorstandsvorsitzende Hilmar Koppe sagte dazu vor laufenden Kameras:
Es handelt sich auch nicht um viel Geld. Wir schätzen, dass ein Betrag dabei zur Debatte steht, der ganz deutlich unter 50 Millionen Mark liegt. Wir reden hier eigentlich von Peanuts.
Ein 100% gelungenes Eigentor. Der Super-GAU für das eigene Image, denn es ging um Arbeitsplätze von tausenden Handwerkern. Der Begriff Peanuts wurde 1994 zum Unwort des Jahres gewählt. Fassen wir zusammen. Wir haben den Sohn eines Bauunternehmers, der mit der Sanierung von Immobilien ein Milliardenimperium aufbaut, in einem schlossartigen Anwesen wohnt, die Werte der Immobilien willkürlich anpasst, um neue Darlehen zu ergattern, dabei Banken und Handwerker hinters Licht führt und sich letztendlich nach Florida zurückzieht, bevor er angeklagt wird. Ob Jürgen Schneider eventuell auch politische Ambitionen hatte, kann ich persönlich natürlich nicht beurteilen. Falls Sie jetzt aber Parallelen zu anderen lebenden Personen erkannt haben, so wäre dies rein zufällig. Die Vorschriften für Kreditvergabe haben sich seither deutlich geändert und sind heute schärfer als jemals zuvor. Eine Pleite in dieser Größenordnung möchten weder Banken noch Politiker jemals wieder erleben. Und damit kommen wir zum Ende dieser 19. Folge des Podcasts Fehler 1. Ich freue mich, dass Sie auch bei dieser Folge zugehört haben und hoffe, dass wieder Neues, Aufschlussreiches und Interessantes für Sie dabei war. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, bleiben Sie sicher, stay safe und bis zum nächsten Mal.